Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wovon erzählt Ferdinand Schmalz in seinem neuen Stück Bum, Tschack oder Der letzte Henker? Wie interpretiert Andrea Breth Gabriel Fauré's einzige Oper Penelope? Und was denkt Friedrich Junge an seinem 90. Geburtstag über seine Mammut-Doku Die Kinder von Goldsow?
Fazit.
Die Bregenzer Festspiele 2025, heute im Theater am Kornmarkt mit der Theateruraufführung. Bum, Tschack oder Der letzte Henker. So heißt der neue Streich des vielgelobten und viel ausgezeichneten Österreichers Ferdinand Schmalz. 3 Jahre nach seiner Hildensaga in Worms geht's in die städtische Nacht.
Das Tageslicht ist mir als Clubbetreiber unerträglich.
Du arrogante Sau,
das ging nicht gegen dich.
Du bist ein Maulwurf, so wie ich. Nur dass du schlechter noch als ich siehst, was da kommt, versteckst dich da in deinem Club und hoffst, dass dein Schicksal dich nicht findet.
Dafür habe ich doch dich, verehrte Flamboyanzer, um mich an allen meinen blinden Flecken festzunageln.
Wer hat sich angesagt?
Die ganze Stadt. Was Namen hat, kommt heute Nacht.
Und Flo.
Flo auch.
Heute liegt was in der Luft.
Du bist zu feinfühlig.
Die Kanzlerin greift nach der Macht
und wird auch wieder stürzen.
Aus Bum, Tschack oder Der letzte Henker von Ferdinand Schmalz, inszeniert von Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann, heute Abend uraufgeführt bei den Bregenzer Festspielen. Theaterkritiker Martin Pesel ist aus Vorarlberg zugeschaltet. Schmalz lässt die Welt in seinen Stücken ja immer auf die kunstvollste Weise untergehen. Wie schaut's denn in einem Nachtclub aus?
Ja, unserer Zeit entsprechend düster. Der Nachtclub ist die Welt und auch gleichzeitig eine Möglichkeit, sich von der Realität der Welt abzuschotten. Der letzte Henker im Titel des Stückes spielt auf Josef Lang an, den letzten Scharfrichter in der österreichisch-ungarischen Monarchie, der in der Zeit bis 1918 39 Todesurteile vollstreckt hat und in der Bevölkerung überraschend beliebt war. Aber Ferdinand Schmalz hat, wie Sie sich denken können, kein historisches Drama verfasst, sondern sein Josef ist hier ein Clubbetreiber, der in seinem Club aus Gaudi eine Guillotine hat. Die wird jeden Abend um Mitternacht dazu genutzt, eine Melone zu halbieren, von der dann das Partyvolk naschen darf. Aber es sind düstere Zeiten. Es hat ein Einschnitt stattgefunden. Eine Kanzlerin ist mit absoluter Mehrheit gewählt worden, eine offensichtlich Rechte. Und die erpresst jetzt diesen Josef dazu, einen Delinquenten, einen Serienkiller, auch den Zauberer genannt, zu henken, obwohl ihm diese Tat natürlich widerstrebt, denn Flo, wir haben schon gehört, das ist die flüchtige Liebschaft des Clubbetreibers, die ist verhaftet worden, weil sie die Kanzlerin aktivistisch angeschüttet hat. Und um sie rauszuholen, soll Josef jetzt diese üble Tat vollziehen und damit eine Grundlage für die Wiedereinführung der Todesstrafe bilden. Das klingt nach einer absolut haarsträubenden Geschichte, die aber funktioniert, weil sie so einen exemplarischen, parabelhaften Charakter hat und in einer ja dystopischen, rhythmisierten und etwas verlangsamten Traumwelt spielt mit Horrorclowns als Systemschergen. Also ein bisschen so, wie unsere Albträume davon aussehen, was uns mit Trump und Kickel und so weiter blühen könnte.
Und wie sieht dieser Albtraum auf der Bühne aus?
Olaf Altmann, der Stammbühnenbildner von Regisseur Stefan Bachmann, hat die Bühne gestaltet. Der hat ja meistens so archaische, sehr einfache und klare Settings. Und in diesem Fall ist das Setting ja fast überraschend naheliegend. Es gibt einen schräg nach hinten aufsteigenden Bühnenboden aus Gitterelementen. Und vorderer und hinterer Bereich der Bühne sind getrennt durch eine Art Vorhang, der rauf und runter geht und wie die beiden Klingen einer Guillotine wirkt. Und Adriana Braga-Perezki, die große Kostümbildnerin, die hat sich hier wirklich austoben können, denn wir befinden uns eben in einem Club, in dem es darum geht, die Welt zu vergessen, queer zu sein, exzentrisch zu sein. Und diese Exzentrik legen hier nicht nur die anarchistische Aktivistin und die flamboyante Mistress of Ceremony, die wir hier auch gerade gehört haben im Ausschnitt, Timo Strutzenberger spielt diese Person, sondern in glitzerndem Pink eben auch die rechte absolutistische Kanzlerin selbst. Es glitzert und es strahlt und das alles inmitten des Weltuntergangs.
Stefan Bachmann führte schon bei Schmalz Jedermann Version Regie und der Dramatiker war begeistert, wie musikalisch Bachmann mit seiner Kunstsprache umgegangen ist, weil Sie vorhin Rhythmisierung sagten, der Ausschnitt eben war Hochdeutsch.
Hochdeutsch, ja, durchaus. Aber wenn man die Stücke liest, sieht man, dass Schmalz sie wirklich sehr genau taktet. Er verwendet da Beats, also jede Sprechpause, die Länge einer Sprechpause ist durch die Anzahl von Beats festgelegt. Und bei Jedermann stirbt 2018, ich erinnere mich noch, hat Stefan Bachmann sich tatsächlich sehr genau daran gehalten. Und auch diesmal kommt seine Art zu inszenieren dem Rhythmus des Textes durchaus zugute. Es findet während einer Szene wenig Bewegung von A nach B statt, sondern er positioniert die Figuren so, dass es gut aussieht, natürlich auch in entsprechend grellem oder auch mal besonders düsterem Licht. Und dann reden sie rhythmisch. Und die Musikalität des Textes erhält freien Raum. Er baut Bilder. Das Ensemble, 8 Spielerinnen und Spieler, ist darin wirklich auch durchaus konsequent. Es kann natürlich mal vereinzelt in seinen pathetischen Singsang rutschen. Zum Beispiel hat mich Melanie Kretschmann als Kanzlerin nicht so richtig überzeugt. Die war mir zu verspielt, um im Stil einer Giorgia Meloni wirklich glaubwürdig Angst und Schrecken zu erzeugen, so als rechte Politikerin. Aber umgekehrt ist man dann auch dankbar, wenn mal jemand wie Sarah-Viktoria Frick als ein Systemscherge diesen perfekten Sprachfluss ein bisschen aufbricht mit trotziger Energie und etwas anders sagt. Das lockert auf. Aber insgesamt hat Stefan Bachmann hier wirklich eine durchaus würdige Uraufführung für ein kunstvolles Theaterstück hingelegt. Es würde mich wundern, wenn der Autor nicht zufrieden wäre diesmal, wo ihm doch Jedermann stirbt, so gut gefallen hat.
Sie haben gesagt, diese Dystopie sei zwar schräg, aber in sich logisch. Das heißt, auch die politische Botschaft dieses Settings ist klar.
Ja, wobei ich glaube, wir würden Ferdinand Schmalz Unrecht tun, wenn wir ihm eine simple politische Botschaft unterstellen würden, mit der er beim liberalen Publikum sowieso offene Türen einrennt. Apropos Türen, es gibt in diesem Club keinen Türsteher, sondern die Figur ist die strenge Tür selbst und sie philosophiert ganz wunderbar vieldeutig darüber, was es heißt, Leute reinzulassen und abzuwehren. Also ich will sagen, statt einer plumpen Botschaft, die vor dem Faschismus warnt, dafür ist es bei Schmalz eh schon zu spät, geht er eher noch einen Schritt weiter und zeigt uns die Zeit nach dem Eintreffen, wo wir unweigerlich weiter eskapistisch im Club uns die Realität vom Leib halten und doch, wo wir wollen oder nicht, eine andere Denkweise annehmen. Es gibt da diesen wunderschönen, geradezu weisen Satz gegen Ende. Wir stolpern, stürzen ständig und weil es alle tun, sieht's aus, als tanzten wir. Also das ist mehr eine kluge Beobachtung als eine Botschaft. Ebenso hat das Stück nicht so sehr Themen als Motive, Bilder, Sprachbilder, die immer wiederkehren. Das geköpfte Wesen zum Beispiel. Es gibt eine sehr plastische und drastische Beschreibung eines Hahns, dem der Kopf abgehackt wurde und den der Bauer trotzdem noch eine Zeit lang am Leben hält. Oder der Club als Biotop, das sein Eigenleben entwickelt, als Metapher für die Welt. Das sind alles Motive, die der Autor im Rahmen dieses dialogischen Schauermärchens höchst kunstvoll variiert.
Martin Pesel, nach der Uraufführung von Bumtschak oder Der letzte Henker bei den Bregenzer Festspielen. Weitere Vorstellung des neuen Stücks von Ferdinand Schmalz am Sonntag, Montag und Dienstag. Und ab September ist das Ganze dann am Wiener Burgtheater zu sehen. Donald Trump arbeitet weiter mit viel Tempo, sich die amerikanischen Medien untertan zu machen. Nur noch ihm genehme Korrespondenten dürfen ins Weiße Haus. Der New York Times droht damit einer Klage. Andere Zeitungen knicken vor ihm von alleine ein. Geld für den staatlichen Rundfunk hat er gestrichen. Nun, berichtet Martin Ganselmeier, trifft es die erfolgreichste und politischste Late-Night-Show und ihren Star-Moderator.
Stephen Colbert hat seine Abneigung gegenüber Donald Trump nie verborgen, was ihn mit durchschnittlich knapp 2 Millionen Zuschauern pro Sendung zur Nummer 1 unter den Late-Night-Comedians gemacht hat, vor Jimmy Kimmel und vor Jimmy Fallon. Umso empörter die Reaktionen auf die Ankündigung des CBS-Verantwortlichen. Der Vertrag mit Colbert wird nach 10 Jahren nicht mehr verlängert und die Late-Show ersatzlos gestrichen. Eine rein finanzielle Entscheidung, so die Begründung von CBS, sie habe nichts mit dem Inhalt der Show oder den Vorgängen beim Mutterkonzern Paramount zu tun. Doch genau das vermuten viele. Einem prominenten Trump-Kritiker solle aus politischen Gründen die Bühne genommen werden. Stephen Colbert selbst informierte sein Publikum in der Late Show am Donnerstagabend. Die Zuschauer reagierten mit Buhrufen, worauf Colbert sagte: Ich teile eure Gefühle.
The network will be ending the Late Show in May. And yeah, I share your feelings.
In den vergangenen Tagen hatte Colbert in seiner Show die Vorgänge beim CBS-Mutterkonzern Paramount sarkastisch auf die Schippe genommen. Hatten sie doch das einst journalistisch hervorragende Image von CBS schwer erschüttert. Trump hatte aus fragwürdigen Gründen die renommierte CBS-Sendung 60 Minutes verklagt. Er warf der Sendung vor, sie habe in einem Interview mit seiner Wahlkampfgegnerin Kamala Harris eine schwache Antwort von ihr herausgeschnitten. Obwohl Trumps Klage aussichtslos war, kam Paramount dem US-Präsidenten durch einen Vergleich entgegen und zahlte ihm freiwillig 16 Millionen Dollar. Wichtiger als das journalistische Image von CBS, so der Vorwurf von Kritikern, war dem Mutterkonzern die geplante Fusion mit dem Filmproduktionsunternehmen Skydance Media. Denn dieser Fusion muss die Trump-Regierung zustimmen. Stephen Colbert kommentierte die 16 Millionen Dollar Zahlung von Paramount an Trump in seiner Late Show mit beißender Ironie. Für diesen komplizierten Vergleich mit einem amtierenden Regierungsverantwortlichen gibt es unter Rechtsexperten einen Fachausdruck, so Colbert: große, fette Schmiergeldzahlung.
This kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe. Because
im Lager von Trumps Anhängern wurde die Entscheidung von CBS dagegen begrüßt. Die Late-Night-Shows seien politisch einseitig und hätten zu Recht viele Zuschauer verloren. Andere Medienexperten wiesen darauf hin, dass sich die Produktion aufwendiger Late-Night-Shows für die Fernsehsender einfach nicht mehr rechne. Weil immer mehr Zuschauer ins Netz oder zu Streaming-Plattformen abwandern, würden in den kommenden Jahren die Einschaltquoten im Fernsehen weiter sinken.
Martin Ganselmeier berichtete und in unserer Kulturpresseschau wird die Entscheidung von CBS kommentiert. Aus zwei Gründen geht es jetzt in die Oper, weil Andrea Breth lange brauchte, aber heute ihren Regieeinstand bei den Münchner Opernfestspielen gegeben hat und weil sie im Prinzregententheater die einzige Oper von Gabriel Fauré auf die Bühne gebracht hat, Penelope. Penelope von Gabriel Fauré, uraufgeführt 1913. Die Geschichte der treuen Frau von Odysseus, der heimlich nach vielen Jahren aus dem Krieg heimkehrt und dafür sorgt, dass die 5 Männer, die in seiner Abwesenheit um die Liebe seiner Frau warben, ihr Leben lassen, auch wenn Penelope jede Liebelei abgelehnt hatte und stattdessen am Webrahmen saß. Opernkritikerin Franziska Stürz hat sich für Fazit Andrea Breths Inszenierung angesehen. Was für eine Welt hat Raimund Orfeo Vogt für Andrea Breth gebaut?
Also das sei eine schwarz-weiß-graue Welt des Wartens, der häuslichen Enge und auch der Apathie in sowas wie einem Museum der Erinnerung. Also wir haben da antike Statuen in Weiß, von Männern, vielleicht Odysseus-Darstellungen in so einem schwarzen Kellerraum. Und dann fahren da drei sowas wie Wartezimmer als Guckkastenbühnen in diesen Bühnenraum hinein. Und die sind relativ eng. Und in denen sitzt dann Penelope zwischen so Strohbündeln und stickt oder näht eben an diesem Leichentuch, das sie dann immer wieder aufribbelt, um die Freier hinzuhalten, aber auch ihre Mägde und Dienerinnen sind sehr apathisch bei ihrer Hausarbeit, tragen alle weiße Blusen, braune Röcke, also eher so die Vorbild-Hausfrau, einsame Hausfrau bei der Arbeit. Die Freier tragen Anzug und werden dann teilweise in so einer irrealen Fantasiewelt auch aktiv, weil es nämlich Doubles gibt. Also Penelope und Odysseus werden beide auch von Statisten gedoubelt und also sehr ungewöhnlich oder eindrücklich ist diese Bewegung in Zeitlupe. Diese Musik ist sehr breit und Andrea Breth hat sich daran orientiert, entsteht aber gerade im ersten Akt, musste ich wirklich mit mir kämpfen, dass ich mich in dieses Zeitlupentempo einlassen kann, um diese schmerzhafte, wirklich bis ins Mark gehende Erschöpfung des Wartens auszuhalten, muss ich sagen.
Die Geschichte ist ja das Ende von Homers Odyssee. Wen stellt Breth denn ins Zentrum? Penelope, Odysseus, das Leben, die Liebe, den Tod?
Ich würde eben sagen, das Warten und was es mit Menschen macht. Also das ist ja mit der Liebe so eine Sache, wenn die Menschen sich gar nicht richtig angucken, auch noch nicht mal am Schluss. Also es ist ein hochdramatisches Ende in dieser Oper. In der Musik wird da also wirklich gejubelt und es ist endlich dieses Erkennen, dass Odysseus zurückgekehrt ist. Aber in Andrea Breths Version haben wir eben immer diesen leeren Blick nach vorne und zwei Hände, die sich in Zeitlupe vielleicht hinterm Vorhang dann berühren könnten. Also es ist schon eine sehr extreme Lesart, die zehrt. Also das strapaziert irgendwie das Auge, wobei es auch eine eigene Stärke hat. Es ist sehr stilisiert und dann gibt es, also die Sensation ist eine Szene, in der eine Statistin dann eben, also eine Akrobatin, mit den Füßen auf Hand stehend den Bogen schießt. Ja, das ist ja diese Waffe, die dann Odysseus ins Spiel bringt, um Rache zu üben. Und das wird eben auch von einer Statistin, einer Akrobatin dann geschossen. Aber die bekommt am Schluss, abgesehen von der Titelheldin, den meisten Applaus. Das sagt schon was zur Action in der Inszenierung.
Ja, aber geht diese ganze Geschichte des Erwartens, das ja durchaus in gewisser Weise schmerzhaft zu sein scheint, und auch diese Slow-Motion-Bewegung für Sie inhaltlich auf?
Also parallel mit der unglaublich starken Musik funktioniert das dann. Es gibt eine zweite Ebene sozusagen. Also es ist wieder sowas, wo man sagen kann, man darf die Augen auch ab und zu mal zumachen und einfach sich tragen lassen von der unglaublichen Kraft dieser Musik. Denn da wird wirklich sehr, sehr vielschichtig. Alle möglichen Emotionen kommen dadurch. Manchmal wagnert es und dann wird es wieder so fein kammermusikalisch, wie wir gerade eben auch gehört haben. Es wird großartig gesungen und dann kann man immer ab und zu mal hinschauen und dann hat sich tatsächlich auch ein bisschen was verändert auf der Bühne.
Also sagen wir doch mal, wie sieht's denn genau musikalisch aus? Also wir haben schon gehört, die Titelpartie Viktoria Karkatschewa, die Finnin Susanna Melki dirigierte das Bayerische Staatsorchester und es scheint sie durch diesen Abend getragen zu haben.
Ja, genau. Also sowohl Viktoria Karkatschewa mit einer grandiosen Leistung, also das ist wirklich die Titelpartie und das sind unglaubliche Bögen, die sie dazu spannen hat. Aber klar, auch Brandon Jovanovic als Odysseus ist dann ein Partner, aber in der Version würde ich sagen, ist er etwas blasser, weil er eben auch von diesem Double ja immer noch parallel gespielt wird. Und Susanna Melki ist grandios am Pult. Also das ist wirklich eine musikalische Sensation. Jetzt mal für diese Münchner Opernfestspiele ein so selten gespieltes Werk so differenziert und so packend zu hören, zu bekommen. Ja, da muss ich sagen, da stimme ich voll zu und juble mit.
Franziska Stürz über Gabriel Fauré's Oper Penelope in der Regie von Andrea Breth bei den Münchner Opernfestspielen. Die nächsten Vorstellungen im Prinzregententheater am kommenden Montag, Mittwoch und Samstag. Weiter geht's jetzt mit Birgit Dölling.
Mehrere britische und irische Bands gründen ein Netzwerk für Künstler, die sich gegen Israels Krieg im Gazastreifen aussprechen. Dazu gehören Massive Attack, aber auch die Punkgruppe Kneecap. Ziel sei es, andere Künstlerinnen und Künstler gegen, Zitat, aggressive, schikanöse Kampagnen wegen ihrer politischen Einstellung zu unterstützen. In Deutschland macht derzeit der US-Rapper Macklemore Schlagzeilen, der am Sonntag beim Deichbrand-Festival auftreten soll. Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Miron Mendel, sieht bei Macklemore zwar teils die Grenze zum Antisemitismus überschritten, er ist aber gegen eine Absage des Konzerts und würde auch mit Macklemore diskutieren, wie Mendel hier im Deutschlandfunk Kultur sagte. Überhaupt müsse mehr Austausch stattfinden.
Es ist völlig in Ordnung, wenn Menschen sich aufregen, dass Macklemore auftritt oder seine Gleichen. Ist es auch völlig in Ordnung, wenn andere sagen, nein, wir wollen seine künstlerische Werk in den Vordergrund stellen und deswegen wollen wir das zulassen. Und diese Debatte, die entsteht, das ist kein Problem. Das ist ein Zeichen einer gesunden, lebendigen Debattenkultur, die wir mehr pflegen sollen.
Miron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Die Bayreuther Festspiele wollen ihre Finanzprobleme in den Griff bekommen. Dazu gestalten sie ihre Struktur um und holen einen Generalmanager an den grünen Hügel. Die einstimmige Wahl des Verwaltungsrats fiel auf Matthias Rädel, derzeit leitender Controller an der Deutschen Oper Berlin. Intendantin Katharina Wagner soll sich künftig auf die Kunst konzentrieren. Die Umstrukturierung war Bedingung dafür, dass der Bund weitere Anteile an der Festspielgesellschaft übernommen hat. Das war nötig, weil die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth wegen rückläufiger Spenden nicht mehr so viel zahlen konnte wie früher. Die diesjährigen Bayreuther Festspiele beginnen in einer Woche. Sparen müssen die Festspiele trotzdem. Für das Jubiläumsjahr 2026 etwa hat der Verwaltungsrat bereits Einschnitte im Programm zum 150-jährigen Bestehen angekündigt. Statt der ursprünglich 11 geplanten Wagner-Opern sollen nur noch 7 gezeigt werden. Ein Schwergewicht der US-Kunstszene legt eine Pause ein. Die traditionsreiche Art Show in New York fällt in diesem Jahr aus, wie das Kunstportal Art News schreibt. Offiziell ist von einer strategischen Pause die Rede, für Zeit zur Neuausrichtung heißt es. Doch die Absage der Messe für vor allem moderne und zeitgenössische bildende Kunst reiht sich ein in eine Serie von Turbulenzen auf dem Kunstmarkt. Galerien schließen, Berater streiten vor Gericht und auch Präsident Trumps Zollpolitik könnte den Kunstmarkt beeinträchtigen. Die Branche ringt um Stabilität. Organisiert wird die Kunstmesse von der gemeinnützigen Art Dealers Association of America, einer wichtigen Organisation im US-Kunsthandel. Der Erlös der New Yorker Art Show kommt wohltätigen Zwecken zugute. 2026 soll sie zurückkommen, dann mit neuer Vision. Musik auf Asphalt. In Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt jetzt die Straße selbst Beethoven. Wer mit rund 100 Kilometer in der Stunde über die rechte Spur der Autobahn E84 rollt, hört plötzlich die Ode an die Freude aus Beethovens 9. Sinfonie. Möglich machen das laut Musikportal Slipdisc rhythmisch gefräste Rillen im Asphalt. Ein Kunstprojekt der Fujairah Fine Arts Academy. Die Idee? Klassische Musik im Alltag erlebbar machen und Aufmerksamkeit für Kunst und Kultur schaffen. Die musikalische Straße ist schon jetzt ein Hit in den sozialen Medien und bringt ganz nebenbei auch neue Besucher in das sonst eher ruhige Emirat am Golf vom Oman.
Die älteste Langzeitdokumentation der Welt. 45 Stunden Material auf mehr als 70 Kilometer Zelluloid. Die Kinder von Golzow. Gedreht zwischen 1961 und 2007. Der Mann, der 46 Jahre Menschen in einem brandenburgischen Dorf begleitete, wird morgen 90 Jahre alt.
Und so hat unsere Chronik einmal begonnen.
Jürgen, der zweite Jürgen unserer Klasse, über zwei Jahrzehnte danach.
Das ist 1983, mit 27 auf dem alten Platz.
Und hast Familie, Welt und alles.
Familie, zwei Kinder, die nächste
Wohnst du einigermaßen, ja?
Ja, also ich hab eine schöne Wohnung.
So, dann zeig dir mal was, erinnere dich mal an dich selbst.
Wie kommst du auf den Bock, Jürgen? Ist super. Ich hatte Umschulung gemacht, 9 Monate, hatte hier bei Bremsen 8 Wochen Praktikum.
Stimmt das Geld einigermaßen?
Naja, wie sagt man, kann immer mehr sein, nee, aber muss man zufrieden sein. Besser wie gar nicht.
Die Langzeitdokumentation aus dem dörflichen Alltag in der DDR bzw. im wiedervereinigten Deutschland, gemacht vom Ehepaar Junge. Morgen feiert Winfried Junge seinen 90. Geburtstag und am Abend davor ist er am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie waren 26 Jahre jung, als der erste Golzow-Film mit Erstklässlern begann. War 1961 schon geplant, daraus eine so lange Doku zu machen?
Nein, keinesfalls. Also die Idee ist sowieso von meinem Herrn und Meister Karl Gass. Er war der Nestor des Dokumentarfilms in der DDR in den letzten Jahren. Und der sagte, wenn du mir 3 Jahre standhältst, und es war manchmal nicht einfach, dann kriegst du deinen eigenen Film.
Was war denn nicht einfach?
Naja, erstmal, wenn man vom Papier kommt als Dramaturg, dann ist eigentlich der Kameramann, der es studiert hat, im Vorteil, weil er vom Bilder her alles sieht. Es muss ja Film werden am Ende. Da meine ich schon, muss man auch filmisch denken und Dinge so sehen, wie sie wirklich auch zu schaffen sind, im Sinne von, dass das aufzeichnbar ist. Aber man muss ja immer wieder nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit finden. Das ganze Geschehen ist ja nie in einem Film unterzubringen. Und den richtigen Moment zu finden und eine Sache überhaupt ihren Lauf lassen zu können, das ist schon mal etwas, was man sich erarbeiten muss. Inszenieren kann man sich vieles, aber beim Dokumentarfilm stehen die Fragen anders, nicht?
War das also jetzt nicht so bei Ihnen wie bei einem Schriftsteller, die dramaturgischen Planungen, die werden beim Schreiben eines Romans dann irgendwann fast überflüssig, weil die Protagonisten, die Figuren, sich gewissermaßen selbstständig machen? Das ging in den Kindern von Golzow als Dokumentarfilm so nicht oder ging es doch auch?
Naja, wir sind ja angewiesen gewesen auf das, was nun mal geschieht. Da kann man erstmal nur drehen, wie es die Wochenschau auch machen würde. Und das erste war ja auch ein Wochenschau-Kameramann. Festhalten, was ist. Und das bleibt auch das oberste Prinzip. Aber dann den richtigen Moment zu finden und das so zu sehen, dass es mehr mitteilt als nur eine Information über einen Vorgang. Man muss ja Menschen begreifen. Man muss versuchen, so tief wie möglich zu kommen mit der Beobachtung von Leben und Denken. Da muss man auch viel Geduld haben, darf sich keine großen Fehler leisten, denn man muss ja mit den Menschen ins Vertrauen kommen. Und wenn man also das nicht bringt und die fühlen sich dann nur abgefilmt, das ist es nicht. Man muss schon nicht gerade befreundet, das ergibt sich vielfach dann auch. Eigentlich muss man erstmal mit Menschen arbeiten können, sie zu Vertrauten machen und zu Mitstreitern an derselben Sache. Das ist eigentlich die Hauptarbeit der Regie.
Im selben Jahr, in dem die Golzow-Reihe begann, bekam sie als studierter Filmdramaturg einen Regievertrag bei der DEFA. Sie sind immer wieder aus dem Off zu hören, manchmal streng, manchmal auch fordernd, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Was wollten Sie über die Menschen in der DDR und ihre Verhältnisse zeigen?
Naja, das ist ja immer wieder anders zu beantworten. Erst waren es Kinder im Buddelkasten eines Kindergartens. Da konnte man bestenfalls fragen, was willst du denn mal werden? Dann wurde das natürlich schon anders, als sie dann 11 Jahre alt waren. Da stellten die auch Fragen. Und da kommen Dinge hoch, an die man nicht gleich denkt. Und es ist dann auch wieder wichtig, dass man begreift, man hat sich geirrt und man muss es anders packen. Also sich auf die Menschen einzustellen, ist nicht so einfach. Da kann man viele Worte finden.
Gerade Kinder sind natürlich offen und können natürlich auch was gesagt haben, was vielleicht zu DDR-Zeiten nicht gerne laut gehört wurde, schon gar nicht im Kino oder im Fernsehen. Gingen alle Produktionen ohne Beanstandung durch oder mussten sie auch mal nacharbeiten oder besonders sensibel sein und gucken, was geht und was geht nicht?
Naja, es ging ja erstmal lange Zeit um die Kindheit. Dann wurden die erwachsen, da wurde man schon kritischer, die jungen Staatsbürger von morgen. Was haben die jetzt im Kopf, was hat die Schule ihnen beigebracht? Da hat man schon sehr kritisch zugehört, ob das dann reicht, wenn man also einen Film hat, an dem die Jugendweihe vorkommt. Aber ich bin eigentlich ganz frei geblieben. Man hat mir nicht gesagt, das dürfen die nicht sagen oder so. Es ist erstmal ein Dokument, wir haben es gedreht und warum dürfen die das eigentlich nicht sagen? Vielleicht nicht in diesem Film, dann haben wir es eingebunkert und dann war es Archivmaterial und irgendwann haben wir das Material schon mal verwendet, als das Problem, was vielleicht da gerade bestand, bei der staatlichen Zulassung nicht mehr war.
Nach der Wende gab es in Gold, so bei den inzwischen natürlich längst erwachsenen Kindern, wie überall Gewinner und Verlierer. Denken Sie, hätte die Politik sich die Langzeit-Doku angesehen, hätte sie dann vielleicht früher verstanden, welche Probleme aus dem Ende der DDR erwachsen könnten?
Nein, ich glaube nicht. Also wir haben ja keine DDR-kritischen Filme machen wollen. Wir wollten einfach nur zeigen, was ist und suchten das Beste, was für dieses Ziel Sozialismus sich anbot. Aber wenn wir Problemstudien hätten machen wollen, wie Kinder also falsch erzogen werden oder wie Politik überhaupt verhindert, dass sich da jemand entwickelt, wäre das Projekt mit Sicherheit gestoppt worden. Also es waren schon immer ein bisschen die Schokoladenseiten, die wir suchten. Bloß jeder wusste ja in der DDR, ganz so wie es im Deutschland steht, in der Parteizeitung, das nun mal nicht mit dem Denken und Reden. Da meine ich, ist also auch viel Toleranz gewesen uns gegenüber. Ich muss auch sagen, dass Filme im Kino nicht so wie Fernsehberichte eingeschätzt wurden. Fernsehen haben viel zu viele Leute gesehen. Da wurde den Menschen dann offiziell eben auch Angst, die das zu verantworten hatten, dass das nicht geht. Da wurde dann gekürzt oder der Kommentar musste da alles schön färben. Also da bin ich schon froh, dass ich da nicht in Probleme kam. Und das hat sich auch ausgezahlt durch Festivals und Preise. Der Film 11 Jahre alt, 66. Da ist es endlich an dem Punkt gewesen, wo man international begriff, was da bei uns entstand und wo man vorsichtiger war mit Kritik uns gegenüber. Die Spielwiese, die es bis dahin nur war, wurde ernster genommen. Man hat uns machen lassen, weil man merkte, wir sind eigentlich auf dem richtigen Wege mit einer solchen Beobachtungsstudie.
Wie haben Sie es eigentlich geschafft, neben den Kindern aus Gold zu noch Dokus aus Syrien, Somalia und Libyen zu machen?
Naja, das war 69, wo ich dann dachte, so jetzt hast du 4 Filme gemacht. Und immer in einem Ort, der 80 Kilometer östlich von Berlin liegt. Und soll das alles sein oder möchtest du nicht mal wie andere auch in der Welt drehen? Und ja, da bin ich einfach mal losgegangen und habe im Außenhandelsministerium, so frech war ich schon, mal gefragt, ob es nicht mal möglich ist, auch anderswo zu filmen, wo auch DDR-Bürger arbeiten als Monteure oder was weiß ich. Das sind dann oft auch Genossen der Partei, wo man also kein Problem haben und hat dann ein bisschen Weltblick in einem DEFA-Film. Und da sagten die, das ist ja wunderbar, dass sie kommen. Wir bauen gerade in Syrien, das war 1970, Getreidemühlen. Das sind große Betonkomplexe, das hat nichts mehr mit Mühle zu tun. Und der Grund war, dass Syrien die DDR anerkannt hatte, als zweites Land, glaube ich, nach dem Irak. Und so bin ich ins Land gekommen. Und die Syrer sagten, naja, du müsst ja da mal von unserem Land berichten. Die Leute kennen doch Syrien nicht. Und da haben wir dann den eigentlichen Film gemacht, in Farbe und länger. Der war auch in Leipzig im Festival, dann der Wettbewerbsfilm für Syrien. Von da an bin ich auf den Geschmack gekommen, habe dann auch in Somalia gedreht, 4 Filme. Und dann sind wir wieder nach Syrien gekommen, zur Wendezeit, Herbst 89, da gedreht mit Archäologen. Es ist auch was geworden, aber die DDR war zu Ende dann. Eigentlich ist es nur noch ein Dokument fürs Archiv.
Und zu Ihrem runden Geburtstag werden Sie in Gold so erwartet.
Ja, ich bin schon in Goldzoo, während wir hier sprechen, ja.
Das heißt, Goldzoo ist dann über die vielen Jahrzehnte sowas wie eine zweite Heimat für Sie geworden?
Ja, das kann man schon so sagen, ja. Viele glauben ja, wir waren Goldzoo. Nee, ich bin immer Berliner gewesen. Sie müssen sich vorstellen, dass die Kinder von damals heute Rentner sind. 4 sind aus dem engeren Kreis schon gestorben, schon ehemals 24 aus der Klasse.
Sagt Winfried Junge. Morgen wird der Dokumentarfilmer 90 Jahre alt und ich sage schon jetzt alles Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch und schönen Abend, Herr Junge.
Ich danke auch für Ihr Interesse. Tschüss.
Die Kinder von Goldzoo können Sie sehen in der ARD-Mediathek.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärzte und die Künste.
Jetzt mit dem Charité-Chor Berlin, morgen und übermorgen mit Konzerten. In den 12 Jahren seines Bestehens eroberte er sich das Leipziger Gewandhaus, genauso wie das Filmorchester Babelsberg. Mit dabei Hals-Nasen-Ohren-Assistenzarzt Philipp Syring. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was steht denn zum Beispiel morgen auf dem Programm des Charité-Chor Berlin?
In erster Linie Klassik von neueren Komponisten, Buchenberg, aus dem Bereich der Romantik, Rheinberger, mit Klaviermusik von Chopin, von Debussy.
Schon im Studium haben Sie beim Charité-Chor Berlin angedockt. Warum?
Ja, ich war schon davor gesanglich unterwegs, also nehme auch schon seit mehreren Jahren Gesangsunterricht, war auch im Schulchor. Ich hatte an der Charité studiert und mir gedacht, bewirbst du dich mal und dann ist der Rest Geschichte. Das war so ungefähr 2017.
Was reizt Sie am Singen?
Was mich am Singen reizt, das Präsentierende, das Expressive, das Darstellende und diese Auseinandersetzung auch mit den Texten, mit den Gedanken, den die Dichter und die Komponisten in diese Inhalte reingesteckt haben und das dann auch einfach darbringen zu können, diese Konfrontation mit der Menschlichkeit, mit dem Menschsein.
Singen und HNO-Arzt sind zwei Dinge, die nicht direkt zusammengehören?
Also, dass ich Medizin studiert habe und dass ich singe, sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Dass ich in die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde gegangen bin, ist aber tatsächlich teilweise von meiner Gesangsbegeisterung mit inspiriert. Das Auseinandersetzen mit den Organen, mit der Funktion im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, mit dem, was eben die Gesangsstimme ausprägt. Und auf dem Weg kam ich dann auch dazu, unter anderem.
Inwiefern können Sie Dinge besser einschätzen bzw. behandeln?
Also wahrscheinlich in erster Linie, wenn Patienten sich bei mir vorstellen mit Beschwerden mit der Stimme oder mit der Sprache, dass ich das Gehör und das Empfinden dafür habe, was genau mit den Stimmbeschwerden bei den Patienten nicht funktioniert, beziehungsweise was deren Störquelle ist. Dafür gibt es aber auch ein anderes Behandlungsgebiet, die sogenannte Phoniatrie, in der ich auch interessiert bin und die ich möglicherweise auch in Zukunft noch eingehen will.
Diese Spezialisierung, was beinhaltet die genau?
Das ist nochmal ein anderer Facharzt tatsächlich. Viele kommen aus der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, um in die Phoniatrie zu gehen. Und das ist eben dann auch nochmal eine Ausbildung bezogen auf Stimme, auf Sprache, auch auf das Schluckvermögen. Halt alles, was mit diesem Organsystem funktionell zusammenhängt. Und auch mit der Entwicklung von Stimme und Sprache, auch im Zusammenhang mit dem Hören, auch im Kindesalter. Deswegen, dass dann auch die sogenannte Paedaudiologie in diesem Fachbereich auch mit drin ist.
In dieser Serie treten Künstlerinnen und Künstler auf, die mal Medizin studiert haben, teilweise länger, manchmal kürzer, diesen Arztberuf ausgeübt haben. Haben Sie eine Idee, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Arztberuf und in Ihrem Fall dem Singen, also dem künstlerischen Ausdruck, warum Sie das eine machen und das andere auch?
Also für mich persönlich ist es einfach ein Ausgleich, dass ich nicht nur, dass ich die Fertigkeiten lerne, die mit dem Arztsein zusammenhängen. Und das ist ja auch, sagen wir mal, ein recht langer Pfad, ne? Dass man das Medizinstudium erstmal angeht und dass man auch eine Facharztausbildung macht und dass man dann zwischendurch immer wieder Hürden und Hindernisse hat. Und für mich ist es wichtig, dass ich einfach daneben auch noch etwas anderes habe, womit ich mich beschäftigen kann, wo ich mich entwickeln kann, dass ich nicht zu sehr auf diese eine Sache fokussiert bin.
Können Sie sich ein Leben als Arzt ohne zu singen vorstellen? Wäre es möglich, aber sinnlos?
Ich meine, ja. Schon. Also ich könnte mir schon ein Leben ohne Singen vorstellen als Arzt. Insofern Gesang jetzt nichts Überlebenswichtiges ist in dem Sinne. Ja. Aber es ist trotzdem für mich, für mein Wohlbefinden natürlich sehr wichtig, dass ich auch singen kann und es auch ausleben kann. Falls irgendwas passieren sollte, dass ich nicht mehr singen kann, dann muss ich mir natürlich irgendwas anderes suchen. Aber so weit wollte ich noch gar nicht denken.
Der HNO-Arzt Philipp Syring der Charité-Chor Berlin ist morgen und übermorgen Abend zu hören in der St. Jakobikirche und in der Luisenkirche in Berlin. Herr Syring, vielen Dank und noch schönes Singen.
Ja, ich danke vielmals.
In unserer Reihe über Ärzte und Kultur hören Sie morgen die Musikerin und Ärztin Dota. In dieser Fazitausgabe war es schon Thema, das Aus für den amerikanischen Star-Comedian Stephen Colbert. Klaus Pukatskis Kulturpresseschau beginnt mit einem Feuilleton-Kommentar.
Die amerikanische Demokratie bröckelt, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie beginnt in sich zusammenzufallen unter dem Getöse von Donald Trump. Der Widerstand erlahmt oder wird erstickt, schreibt Majd El-Safadi, nachdem der Fernsehsender CBS angekündigt hat, dass die Late Show mit dem Moderator Stephen Colbert im nächsten Jahr eingestellt wird. Der US-Präsident war für Colbert lange Zeit ein Glücksfall. Er konnte sich an ihm abarbeiten und erwarb sich den Ruf des härtesten Trump-Kritikers. Die Zeiten werden hart in den USA für Medienschaffende, die dem Präsidenten nicht gefallen. Dass nun die Sendung eines prägenden Satirikers der Late-Night-Geschichte gestrichen wird, ist ein weiterer Schritt hin zur Unterwerfung des Landes unter den von Trump geprägten autoritären Zeitgeist, meint Majd El-Safadi. Colberts Kündigung ist nicht irgendeine Personalie, es ist eine Zäsur. Kann da ein weiterer Artikel in der Frankfurter Allgemeinen unsere Stimmung heben? Vor 75 Jahren wurde erstmals der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen, heißt es in einer redaktionellen Anmerkung. Aus diesem Anlass setzen sich heutige Schriftsteller mit früheren Dankesreden auseinander. Und zu Beginn dieser interessanten Reihe wird Václav Havel gewürdigt. Der 2011 verstorbene tschechische Dramatiker und frühere Staatspräsident, der 1989 mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Selbst nach dem Zerfall der Sowjetunion haben sie vor Russland und vor Putin mit seinem Expansionswahn gewarnt, schreibt in seinem Brief an Václav Havel Arthur Weigand. Sie haben in einer Zeit, in der viele keine Haltung hatten, Haltung bewahrt. In meiner Zeit reden viele davon, Haltung zu zeigen, doch sie haben sie nicht wirklich. Arthur Weigand wurde in Kasachstan geboren, lebt in Prag als Journalist und Schriftsteller und setzt sich sehr für die Ukraine ein. Wir lassen die Menschen in den Schützengräben, ihre Heimat und ihre Familien im Stich. Diese Menschen sterben, andere werden zu Krüppeln. Manche, auch Kinder, können sich keine Prothesen leisten. Sie verschulden sich und verfallen in Armut. Und hier sind wir im Westen und genießen unser Leben und sprechen leichtfertig über Frieden und Krieg. Der Oppositionelle Václav Havel wurde einst von den kommunistischen Diktatoren mehrere Jahre ins Gefängnis gesperrt. In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder Momente, in denen die Autokratie zu triumphieren schien, aber auch Zeiten des Widerstands und des Triumphs der Demokratie und Menschenwürde, schreibt nun der 1994 geborene Arthur Weigand an eine Legende des Widerstands. Der Kampf gegen das Unrecht hat nicht geendet. Er beginnt immer wieder von Neuem. Jetzt liegt es an meiner Generation, sich diesem Kampf zu stellen. Wir müssen die Welt verändern, bevor es zu spät ist. Es soll aber ein noch jüngerer als Arthur Weigand hier zu Wort kommen. Warum bin ich ein Junge? Lautet die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz. Sie kommt von Felix, 3 Jahre alt. Am wichtigsten ist, antwortet ihm Konstantin Nowotny, dass du dich damit wohlfühlst, wie andere dich bezeichnen. Wenn du ein gutes Gefühl damit hast, dass andere zu dir sagen, du bist ein Junge, dann bleibst du einer. Wenn du lieber ein Mädchen sein willst, dann geht auch das. Das darfst du ganz allein entscheiden. Geschlechtsumwandlungen, lieber Felix, gehen in unserem schönen Lande. In Putins Russland oder Trumps Amerika sind sie nicht so zu empfehlen.
Klaus Pukatskis Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.